Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es nochmal um das Thema Green Media gehen und da bin ich mit einer Frau verabredet, die genau das weiß. Da rede ich mit Nadja Schick, die ist bei Group M genau für dieses Thema Nachhaltigkeit verantwortlich. Hallo Nadja.
Hallo Heiko, schön hier zu sein heute.
Schauen wir mal.
Ich finde es erstmal schön.
Gut. Nadja, wenn wir uns mal anschauen, wie groß ist eigentlich da der CO2-Fußabdruck, den Medialeistungen sozusagen ausstoßen, auch im Vergleich zu dem, was ein Lebensmittelhersteller, großer Markenhersteller, ob das nun Lebensmittel sind oder Schuhe oder was auch immer, an CO2 in die Luft bläst?
Wie ich das einschätzen würde. Ja, das ist eine super Frage. Bevor wir nämlich überhaupt anfangen, ins Detail zu gehen, ist es ja eine Frage der Relevanz, die du ja gerade stellst. Und ich glaube, das kommt immer auf das Auge des Betrachters an oder der Betrachterin. Es ist so, dass wir, wenn wir in große Unternehmen, produzierende Konzerne reingucken, du hast jetzt gerade Nahrungsmittelhersteller, FMCG, you name it, schauen, dann ist der Teil, der den Media ausmacht, also der Beitrag, der über die Medialeistungen imitiert werden im Vergleich zu den Gesamtemissionen der Unternehmen, vielleicht für jemanden, der ein ungeschultes Auge hat, gering. Ne? Also ich würde schätzen und nagel mich nicht drauf fest, aber es liegt vielleicht irgendwo zwischen 0,5 und 2%, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, je nachdem, über welche Branche wir sprechen. Kann das natürlich auch nochmal variieren.
Und deswegen soll ich jetzt meinen CO2-Ausstoß optimieren, obwohl er nur so klein ist.
Ja, das solltest du. In den meisten Fällen wirst du nämlich eine gesamte Nachhaltigkeitsstrategie haben. Das heißt, große Konzerne, wir reden ja gerade von Konzernen, bei kleineren Unternehmen ist es nochmal deutlich anders. Aber bei großen Konzernen ist es so, dass natürlich eine Nachhaltigkeitsstrategie auf einem Corporate-Level besteht, die alle Bereiche umfasst. Das heißt, von der Produktion über, wir haben darüber gesprochen, in der Branche oftmals, ich will jetzt keine großen Begrifflichkeiten umherspeisen, aber wenn wir von Emissionen sprechen, unterscheiden wir von Scope 1, 2 und 3 Emissionen. Das heißt, die vorgelagerte und die nachgelagerte Lieferkette und auch die Emissionen in Scope 1 und 2, die meinem Unternehmen direkt zuzuschreiben sind über meine Produktionsstätten. Und Media ist Teil von Scope 3, das heißt meiner vor- und nachgelagerten Lieferkette. Es ist eine Dienstleistung, die ich als Unternehmen einkaufe. Und wenn wir uns anschauen, und das ist wie gesagt, ne, jetzt sind wir ja Zahlenleute gerade, liegt es im Auge des Betrachters. Wenn wir uns dann anschauen, wie hoch ist der Anteil an den Scope-3-Emissionen, den Media hat, dann würde dieser Share natürlich nochmal deutlich größer ausfallen, wenn du verstehst, was ich meine. Insofern ist es in den einzelnen Dimensionen schon sehr relevant, zumal Media als solches nicht nur, was den absoluten Wert der Emissionen angeht, einen relativ großen Beitrag zu dem Erfolg eines Unternehmens hat, ne? Media ist dafür verantwortlich, dass Produkte abverkauft werden. Media ist dafür verantwortlich, dass die Reputation einer Marke auf erhöht wird. Das heißt, Media hat natürlich neben dem, dass es Teil der Dekarbonisierungskette ist oder der Carbon-Kette, auch einen großen Beitrag auf den Erfolg eines Unternehmens. Und insofern kann man das, finde ich, nicht an der reinen Prozentzahl nur festmachen.
Jetzt gibt es die Idee, um den CO2-Ausstoß im Mediabereich zu reduzieren, dass man sagt, okay, lass uns mal den Media-Mix anschauen und lass uns mal gucken, inwieweit wir Media-Bestandteile, die einen relativ großen CO2-Fußabdruck haben, gegen kleinere tauschen. Immer vor dem Hintergrund, dass natürlich noch die primären Mediaziele erreicht werden. Das ist ja sicherlich eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Aber gibt es nicht andere, die man vielleicht vorher sich auch nochmal anschauen sollte?
Ja, absolut. Und das ist auch eine gute Frage, die du stellst. Ich würde mal kurz vorher ausholen und sagen, Wir wären alle als Branche sehr gerne weiter und hätten schon ganz, ganz viele handfeste Daten, eine einheitliche Messmethodik, eine einheitliche Art und Weise, wie wir als Branche und Industrie verschiedenste Dinge innerhalb unserer Medien, wenn es um CO2 geht, bewerten. Wenn man ganz ehrlich ist, haben wir ganz viele Indizien und sehr, sehr wenig Beweise heute. Erstens nutzen wir alle verschiedene Tools. Das heißt, es kommen verschiedene Zahlen raus. Zweitens haben wir uns nicht auf die einheitliche Methodik
und ganz
geeinigt.
Kurz, ganz kurz, ja. Diese Zahlen, die dabei rauskommen, die Methodik kann ja bei den meisten Mediaagenturen durchaus als gesichert gelten. Auf alle Fälle kann es so dargestellt werden. Aber das Erstaunliche ist, dass ja die Abweichungen dann, also die Abweichungen im CO2-Ausstoß, relativ groß sein können, richtig?
Ja, das ist richtig. Und das hat den Grund, wenn wir uns so eine, ich sag mal, Media-Lieferkette anschauen. Es gibt das sogenannte Greenhouse Gas Protokoll. Und das ist quasi die weltweit bestehende Basis, an der alle Life Cycle Assessments, also unabhängig auch von Media, sich orientieren, ne? Das heißt, wenn wir uns Emissionen entlang einer Kette anschauen, ob das jetzt eine Produktion von einem Schokoriegel ist oder in dem Fall eben unsere Mediakette, dann gibt es 5 Phasen, die wir uns im Groben anschauen. Das ist einmal die erste Phase, wo es um das Thema Raw Material geht. Das heißt, welche Rohstoffe werden eigentlich für das, was ich hier tue, benötigt und wie werden die gewonnen? Dann gehen wir in die Produktionsphase rein. Also ne, wir nehmen jetzt den Schokoriegel. Der Schokoriegel wird dann in einer Fabrik hergestellt. Im dritten Schritt in der Phase geht es in die Distribution, also von der Fabrik in den Einkaufsladen. In die Lagerung und so weiter. Und im vierten Schritt geht es um den Consumer Use, also dem Moment, an dem du den Schokoriegel dann isst. Und am Ende schmeißt du das Papier weg. Jetzt ist es nicht ganz so trivial, das mal eben auf Media zu übertragen, aber wir haben das als Industrie gemacht. Und wie du gerade gesagt hast, das haben auch die einzelnen Agenturen gemacht. Und an der Stelle muss man, glaube ich, ganz klar und offen auch als Industrie sagen, dass wir alle verschiedene Stages betrachten. Ich hatte dir gerade von 1 bis 5 das mal am Hand des Schokoriegels gesagt. Würde man das jetzt auf Media übertragen, dann fängst du natürlich mit der Produktion des Werbemittels an. Dann schaust du dir an, wie wird dieses Werbemittel, über welche Infrastruktur wird das Werbemittel ausgespielt, wie wird es über die Netzwerk-Transmission, also die Übertragung dann auf das jeweilige Endgerät übertragen. Im Falle von Print sieht es nochmal ganz anders aus. Und dann geht es letztendlich in die Phase, wo dann ein Endnutzer oder eine Nutzerin oder eine Konsumentin das Werbemittel dann wirklich konsumiert. Bis es dann End of Lifetime, es gibt auch Digital Waste, haben wir drüber gesprochen schon ganz oft auch. Und die großen Unterschiede in den Ergebnissen der Einzelnen, ob das jetzt Agenturen oder die Direktkunden sind, liegen darin, dass wir verschiedene Phasen betrachten. Ich gebe dir das Beispiel von TV. Wir als Group M haben für uns entschieden, dass wir alle Emissionen zum jetzigen Zeitpunkt vom Anfang, also von der Stage 1, wo das Werbemittel produziert wird, bis zu der Consumer Phase. Und die beziehen wir nicht mehr mit ein, weil uns da einfach zu viele Informationen noch fehlen. Das heißt, wir haben nicht alle Daten, die wir bräuchten, um das wirklich valide herzuleiten. Und wir brauchen ja auch innerhalb der Mediengattung eine Vergleichbarkeit. Im Falle von TV.
Kannst du mal sagen, welche Informationen noch fehlen?
Das sind vor allen Dingen viele Informationen, die bei den Geräteherstellern liegen. Wir haben ja im TV beispielsweise einen Riesenunterschied, was die Hardware angeht. Das heißt, hast du eine alte Möhre in deinem Wohnzimmer hängen oder hast du schon einen ganz neuen, sehr energieeffizienten Apparat bei dir hängen? Natürlich fehlen da einfach grundlegend valide Datenquellen pro Markt, wo man sagen kann, so groß ist der Share und damit man wirklich auch eine Datenbasis hat, die das Ganze auch realistisch darstellt. Das wird kommen.
Ich fand es ganz interessant, dass du im Vorgespräch davon gesprochen hast, dass ja so eine Glotze erstmal, waren es 30 Sekunden oder wie lang war es, erstmal 30 Sekunden braucht, um überhaupt sozusagen in betriebsfähigem Zustand zu sein. Und wie man jetzt mit der Frage umgeht, was macht man denn mit diesen 30 Sekunden? Ja?
Also, als Beispiel,
Das ist verteilt man die irgendwie systematisch auf alle Spots? Genau.
Und Ähnliches ist zum Beispiel auch im Bereich Out of Home. Das nennt man dann quasi indirekte Emissionen. Was ist mit dem Auto, das an der Stele vorbeifährt? Ist es jetzt mit? Weißt du, da ist noch vieles einfach nicht nicht fertig als Industrie beschlossen oder beziehungsweise wir haben einfach für uns alle noch nicht die eine Grundlage definiert. Es fehlt an Daten und deswegen haben wir gesagt, wir bewerten das Ganze erstmal bis zum Gate. Also in die Stages, bei denen wir Daten haben, bei denen wir wissen, welche Prozesse stattfinden. Das heißt, von der Produktion des Werbemittels bis zu dem Punkt, dass es den Endkonsumenten erreicht. Und wenn wir uns zum Beispiel TV anschauen, dann ist es so, dass, nagel mich jetzt nicht fest, ne? Wie gesagt, das sind Indizien, keine Beweise, aber wir gehen davon aus, bei allem, was wir so wissen, dass mindestens die Hälfte der Emissionen in dieser Consumer-Use-Phase liegen, also in der Phase, wenn das Werbemittel auf dem Fernseher ausgestrahlt wird. Jetzt betrachten wir in unseren Rechnungen diese Phase zum Beispiel als Group M noch nicht, das kommt. Das machen wir aber über alle Gattungen gleichermaßen. Würden wir das jetzt mit einem Printwerbemittel vergleichen, wo der Großteil der Emissionen in der Produktionsphase liegt, weil es hier um ein physisches Werbemittel geht, wäre das in dem Falle ja, könnte man sagen, unfair, wäre das auf jeden Fall Äpfel mit Birnen, weil bei dem einen Medium nehmen wir die Phase mit rein, die sehr intensiv ist und bei dem anderen nicht. Das, was ich sagen will, ist, solange wir nicht in der Lage sind, von Stage 1 bis zu Stage 5, also bis zum Ende einer Kampagne, eines Lifecycles, alle Emissionen und da wirklich verursachergerecht inklusive indirekter Emissionen einheitlich darzustellen, werden wir immer Abweichungen haben. Und das ist auch normal und das ist zur jetzigen Phase auch vollkommen okay so. Der Appell ist einfach nur, sich darüber bewusst zu sein, dass wir hier von Estimations sprechen, also dass wir hier von Schätzungen sprechen und dass wir da ein waches Auge als Industrie drauf haben und eben nicht denken, ach ja, ist ja super, TV im Vergleich zu was anderem sieht hier viel, viel schlechter aus und da schiften wir jetzt einfach mal hin. Es ist ein probates Mittel zwischen Medienkanälen, also den Mediamix anzupassen, absolut, aber es ist bei weitem nicht der einzige Weg, den wir aktuell haben.
Dann lass uns doch nochmal genau über diese anderen alternativen Wege sprechen. An was kann man denn noch denken, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren?
Ja. Das ist eine gute Frage. Vielleicht fangen wir mal vorne an. Bevor wir anfangen und darüber nachdenken, wie wir verschiedene Kanäle oder verschiedene Partner vielleicht besser aussteuern können, sollten wir uns, glaube ich, ganz intensiv mit dem Thema Formate und Produktion beschäftigen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal das Beispiel Video, ne, beziehungsweise Bewegtbild. Sagen wir mal Bewegtbild. Wenn ein großer Kunde ein Spot produziert, dann wird er im Zweifelsfall diesen Spot sowohl in TV als auch in digital, als auch in Social, als auch in den verschiedenen Kanälen nutzen. Und ich versuche das jetzt an einem einfachen Beispiel. Nehmen wir mal an, wir hätten eine Kette von 10 Leuten und wir würden eine Feder dadurch geben. Dann wäre der Energieaufwand, glaube ich, für jeden Einzelnen relativ überschaubar. Wenn wir den 10 Leuten aber einen Stein geben oder einen riesengroßen Zentner Mehl, dann ist der Kraftaufwand, den jede einzelne Person in dieser Kette aufbringen muss, um diesen Sack durch diese Kette zu schleifen, viel höher. Was ich damit sagen will, ist...
Was war das Erste, was du den
eine
Leuten...
Feder. Okay. Eine Feder. Was ich dir damit sagen will, ist, schauen wir uns mal ein Videowerbemittel an. Ne? Dann haben wir mehrere Regler, an denen wir spielen können. Wir haben einmal die Videolänge. Das heißt, es gibt Werbekunden, die für sich beschlossen haben, dass ihre Videos sehr lange sein sollen, weil sie eine Message haben, weil sie das, was über das Produkt erklärt werden muss, in sehr, sehr langen Videos erklären wollen. Und es gibt Kunden, die für sich beschlossen haben, nee, wir machen irgendwie 5 Sekünder, jetzt im ganz übertragenen Sinne oder übertriebenen Sinne. Aber es hat natürlich einen riesen Impact auf die ganze Kette, ob ich eine Feder oder einen Zentner da durchschleife. Das heißt, das allererste, was wir uns anschauen sollten, und das hat einen riesen Impact, sind die Formate. Das heißt, wie lang, wie schwer, wie hochauflösend sind die Formate? Gibt es da Möglichkeiten, das zu optimieren? Können wir gemeinsam mit Kreativagenturen im Vorfeld einer Kampagne Strategien entwickeln, wie wir die Message und die Botschaft, die der Kunde hat, vielleicht auch in einer angepassten Form in ein Video bringen oder vielleicht sogar auch ein anderes Format nutzen können. Für Social Media eignen sich teilweise auch GIFs. Also einfach das nochmal, da ein bisschen flexibler im Kopf zu werden. Und da, glaube ich, kann man sehr, sehr gut ansetzen. Das zweite Thema ist das Thema Produkt.
Wie ist denn da aus deiner Sicht so die Idee, kann man denn, wenn man sich mal die gesamte Branche anschaut, also kürzer kann man natürlich irgendwie immer potenziell werden, Aber was so das Gewicht der Videos angeht, die da übertragen werden, all diese anderen Dinge, gibt es denn da ein relativ hohes Potenzial, um da Verbesserungen zu erreichen, wenn du das mal versuchst, so über die gesamte Branche, über die gesamte Branche anzuschauen?
Absolut. Also ich habe ja jetzt gerade eine totale Low-Hanging Fruit gesagt, ne? Also wenn wir sagen, mach das Video kürzer, es imitiert weniger, easy. Also ist, glaube ich, relativ klar. Aber so wie groß der Hebel ist, den wir auf die Lieferkette damit haben, der ist nicht klar. Es gibt darüber hinaus auch Technologien, die wir einsetzen können, die Adaptive Streaming zum Beispiel. Momentan ist es so, ganz unabhängig davon, wie groß das und schwer das Werbemittel ist, es wird momentan beispielsweise in digital, das Werbemittel wird komplett geladen, downgeloadet und dann kennst du es wahrscheinlich von dir selber. Du scrollst drüber hinweg und hast es vielleicht nur eine Sekunde gesehen. Das Werbemittel im Hintergrund ist aber komplett geladen. Das heißt, wir haben die kompletten Emissionen produziert, die vielleicht für einen 30-Sekünder notwendig gewesen wären. Und da gibt es zum Beispiel auch Technologie wie Adaptive Streaming, die eben das verhindern, die Teile des Werbemittels nur laden und dann nachgelagert erst den Rest laden, wenn du es dir auch wirklich anschaust. Und das in der Kombination mit verbesserten Werbemitteln, mit einer Green Production, auch was die Werbemittel angeht, hätte die ganze erste Phase, bevor wir anfangen, diese ganze Lieferkette anzuschmeißen, schon mal deutlich verbessert. Warum sage ich dir das jetzt? Ich bin ja selber in dem Bereich und ich lasse mich ja, ich beschäftige mich ja ganz viel mit diesen Themen gerade. Ich glaube, wir scharren alle mit den Hufen. Das heißt, wir möchten natürlich gerne ganz viel shiften. Wir möchten gerne jetzt schon ganz viel verbessern. Das ist aber so, wenn wir die grundlegenden Dinge, die einen Riesenhebel haben, die wir jetzt schon hebeln können, weil sie in unserem direkten Einfluss liegen, wenn wir uns die nicht erst anschauen, dann macht hinten heraus die Optimierung innerhalb des Media-Mixes zum Beispiel nur bedingt Sinn. Zum Beispiel das Thema mit den Videos hat einen Impact auf den Kanal TV, auf digital, auf Social. Also weißt du, das sind so grundlegende Dinge, die einen riesen Impact haben. Und wenn wir die alle, und da gibt es einige davon, wenn wir die alle uns anschauen und das im Vorfeld machen, dann haben wir schon mal viel gewonnen. Und danach kommt dann natürlich auch, und das ist auch ein relevanter Punkt, die Anpassung des Media-Mixes basierend auf dem, was wir wissen. Wir als Group M sind gerade dabei, wenn wir mit Kunden darüber sprechen, in die In-Channel-Reduktion eher zu gehen, also uns anzuschauen, da ist ein Kanal, der ist dir offensichtlich wichtig für deine Media-KPIs. Lass uns schauen, wie wir innerhalb dieses Kanals uns verbessern können. Wir aber auch schauen, wie einzelne Budget-Shifts natürlich über Szenario-Planning auch einen positiven Impact haben.
Was
Das ist natürlich, ja.
könnte denn das sein, wenn ich mir einzelne Kanäle anschaue, wie die optimiert werden können?
Innerhalb der Kanäle haben wir verschiedenste Möglichkeiten. Wenn wir von TV sprechen, hatte ich ja gerade zum Beispiel welche genannt, ne? Wir können die Spots kürzen, wir können innerhalb der GRPs anders planen, wir können aber zum Beispiel auch einzelne Taktiken einfach ändern, indem wir zum Beispiel anfangen und sagen, am Anfang haben wir den langen Spot und wenn die Kampagne schon eine Woche on air ist, gehen wir auf einen kürzeren Spot als Beispiel. Da gibt es mehrere Sachen. In digital können wir natürlich schauen, dass wir erstmal von vornherein Technologien einsetzen und mit Partnern zusammenarbeiten, die das Thema technologisch schon insofern umgesetzt haben, als dass sie in der Einbuchungsphase uns schon dabei helfen, effizienter zu planen. Insofern, also du kannst beim Targeting anfangen, du kannst bei der Länge der Videos aufhören, du kannst hin zu Adaptive Streaming gehen, du kannst im Digital natürlich schon unheimlich viel machen, weil du im Digital auch schon viel mehr Datenpunkte hast, ne? Du kannst schon während der Kampagne dann auch auf Domains, und da kommen wir dann doch hinten auch zum Vendor Management, auf Domains optimieren, die dir niedrigere Emissionswerte geben. Und das ist das, was wir momentan uns auch anschauen, wirklich Case by Case zu schauen, nicht wie können wir einfach nur wild zwischen den Mediengattungen shiften, sondern welche Gattung ist dir wie wichtig und wie können wir dann quasi grüne KPIs betrachten, wie so ein Emissions pro Werbeeuro. Jetzt mal ganz grob gesagt. Und das ist das,
Lass
was
uns
wir
mal
gerade
zum
tun.
Abschluss noch mal kurz in die Zukunft gucken. Wenn wir heute uns anschauen, wo stehen wir denn in 5 Jahren? Was ist denn deine Prognose? Und in 5 Jahren reden wir wieder.
Ich hoffe nicht erst in 5 Jahren. Ja, meine Prognose. Also ich freue mich richtig auf die nächsten 5 Jahre, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich meine, wir haben das Jahr 2024. Die meisten von uns haben ambitionierte Ziele bis 2030. Wenn wir in 5 Jahren sprechen, dann werden wir wahrscheinlich sehr, sehr viel von dem, was wir erreichen müssen und wollen, schon erreicht haben. Denn ansonsten werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Und ich glaube, was sich grundlegend verändern wird, ist, dass wir eine einheitliche Methodik haben, dass wir flächendeckend Daten von unseren Lieferanten haben, die wir mit in die Bewertung mit reinbeziehen und dass wir das Ganze automatisiert über Tools haben, dass unsere Rechner aufeinander abgestimmt sind und auch mit unseren Planungstools innerhalb der Agenturen verbunden sind, verknüpft sind über Schnittstellen. Und du musst dir das heute vorstellen, vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, wenn ich sagen, passiert noch in Silos, aber passiert natürlich auch noch nicht von Anfang bis Ende durchoptimiert mit Schnittstellen. Ne? Das heißt, wir freuen uns sehr darauf und wir sind da auch schon viel, viel weiter, als ich gedacht hätte zu diesem Zeitpunkt. Aber von der Strategie über die Grobplanung bis hin in die Feinplanung, dann alle Tools auch so mit dem Rechner verbunden zu haben, dass man eben diese Green KPIs ganz natürlich mit in der Kampagnenplanung mitdenkt. Dass das nicht mehr so eine außergewöhnliche Herausforderung ist, das auch noch mitzudenken, sondern dass das einfach ganz normal in unseren Planungsalltag integriert ist und damit wir einfach einen großen Schritt in Richtung nachhaltige Transformation der Mediapläne gegangen sind. Und daran glaube ich. Und ich glaube auch daran, dass wir als Branche in den kommenden Monaten und Jahren gemeinsam ganz viele neue Technologien entwickeln und entdecken und auch einsetzen, die uns dann dabei helfen, hinten heraus die letzten Punkte dann auch noch zu gehen. Und zu guter Letzt das gemeinsame Vernetzen. Also auch zu verstehen, dass wir haben verschiedenste Disziplinen, wenn wir vom Marketing sprechen und dass wir als Mediaagentur natürlich auch nur ein Stück des Ganzen beeinflussen können. Dass aber das Alignment und die Zusammenarbeit mit Kreativagenturen, mit Beratungen, mit den Kunden selber, dass die zwingend erforderlich ist, damit wir eben auch die ganze Kette mitdenken, inklusive auch der Werbemittel Claims, ne? Also auch was steht auf den Werbemitteln. Und meine Vision ist natürlich am Ende, dass wir grüne Produkte haben mit einem grünen Claim auf einem grünen Medium. Insofern ist da, glaube ich, noch an allen Ecken und Enden Optimierungsbedarf und
so
ganz viel Potenzial.
So viel Grün hat ja, und wir schauen einfach mal, das war doch ein ganz schönes und auch, ich finde, sehr optimistisches Schlusswort in diesen ja nicht immer ganz so rosigen Zeiten. Und von daher bedanke ich mich für deine Zeit und deinen Input.
Ich bedanke mich auch. Ich freue mich. Ich hoffe, wir sehen uns jetzt in 5 Jahren.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.